Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
Spielarten, Kultur und Radiokunst auf Orange 94.0.
Gasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Julia, schön, dass du da bist in der Berggasse 8 in der Buchhandlung Löwenherz. Julia, du hast einen Roman geschrieben. Es ist dein erster, er spielt in Kärnten. Es geht um den Gratschbacher Wald, den Hof dort selbst. Und das ist aber nur eine, wie du schreibst, übliche Summe aus Pflanzen und Tieren, mit der es sonst nichts auf sich hat. Das lesen wir relativ früh. Nur die Erzählerin ist es ja wohl, die durch ihr Erzählen in das Ganze einen Zusammenhang bringt und damit auch sowas wie Sinn. Worum geht's also? Um die Erzählerin, ums Erzählen oder um die Erzählung?
Also erstmal vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Mhm. Es geht um all das, mhm. Natürlich. Das Buch hat, wie ich meine, einen starken Rhythmus und die Sprachlichkeit und der Rhythmus oszilliert mit dem Inhalt. Das Tempo, das Erzähltempo, dieser Drive ist stark verbunden mit dieser Ich-Erzählerin, die ja so ein vorwitziges, altkluges Kind ist, durch das eine Erwachsene durchschimmert, würde ich sagen. Und Kinder sind oft in einer großen Erzählnot. Die erleben etwas, spielen und wollen dann alles, was sie erlebt haben, gleichzeitig loswerden. Und dieses Tempo, das hat mich interessiert. Und insofern ist also schon die Erzählerin und wie sie erzählt, sehr stark verbunden auch mit der Form, mit der Sprache dieses Textes. Und der Inhalt ist natürlich das, was sie observiert. Also sie liegt ja eigentlich in einem sehr kurzen Zeitrahmen unter einem LKW, versteckt sich da, spielt Verstecken mit ihrer Kinderliebe Luca, und die zählt von 100 herunter, und während diesen 100 Sekunden in etwa beobachtet sie die Umzugshelferinnen und Helfer auf diesem Hof eintrudeln, Kisten in die Lastwagen zu packen, und sie sieht diese Welt knieabwärts, heißt es im Buch, und erinnert sich an Dinge, erinnert sich auch falsch oder verfälscht die Erinnerung ein bisschen, beschönigt sie, oder vielleicht ist auch manchmal das Gegenteil der Fall. Und genau, insofern auch da, es hat natürlich sehr viel mit dieser Ich-Erzählerin zu tun. Es ist ihre Perspektive auf die Welt, und sie schafft sozusagen den Inhalt, der manchmal etwas abweichen mag von dem, was vielleicht die Erwachsenen so beobachten würden.
Du hast vom Drive gesprochen, der sich wirklich im Buch entfaltet. Und das ist auch was mir beim Lesen schon auch sehr aufgefallen ist. Man braucht so ein bisschen, bis man diesen Drive, diesen Duktus irgendwie in sich aufgenommen hat. Du arbeitest ja jetzt nicht im Grunde mit einem strengen Beat-Rhythmus, der also dann irgendwie den Takt schlägt, sondern der wechselt ja auch ständig. Man kennt sich oft nicht aus. Wie wichtig ist denn für dich, Dinge nicht aufzuklären? Gibt es viele Andeutungen, die nicht aufgeklärt werden? Also insofern eigentlich ja auch, das finde ich ja sowieso nicht so wirklich Heimatroman, der sozusagen berichtet, wie es so ist. Denn es ist ein ganz prominentes Beispiel, das Messer, meine Ehre heißt Treue, wird nie aufgeklärt, warum das eigentlich so schlimm ist, obwohl die Erzählerin es dann in einer bestimmten eben offenkundig weiß. Aber solche Dinge werden nicht erklärt. Wie wichtig ist dir das denn, Dinge offen zu lassen, obwohl sie klar sind?
Für mich war ein spannendes Moment, nachzudenken darüber, wie Erinnerung funktioniert oder auch wie sie nicht funktioniert. Und gerade diese Beispiele sind stark gekoppelt eben an meinen Gedanken, dass wir Dinge verdrängen, dass wir Dinge sehen wollen, andere nicht sehen wollen, dass wir nur Bruchstücke von manchen Dingen sehen wollen. Und so ist auch das Verfahren in diesem Text. Man spürt, da ist irgendetwas, da liegt irgendetwas drunter, aber es wird eben nicht aufgeklärt. Ein Kind hat nicht unbedingt eine Sprache dafür, was genau dieses meine Ehre heißt Treue Messer bedeutet. Das ist vielleicht einfach ja noch zu weit weg für ein Kind, das erfassen zu können, den Zweiten Weltkrieg zu verstehen etc. Aber es spürt, irgendetwas muss es damit auf sich haben, weil die Erwachsenen auf eine besondere Art und Weise, nämlich verdrängend, mit diesen Dingen umgehen.
Aber auch es gibt ja noch eine Ebene drüber, die Erwachsene, die durchschimmert, weil es ist ja nicht im Grunde die unmittelbare Kindheitserinnerung. Die ist ja durchaus offenkundig weiß und das spürt man ja auch. Also im Grunde ist es fast schon wie so eine Art Vorenthalten.
Nein, für mich ist es eher eine Erwachsene, die sich selbst erfindet als Kind. Eine Erwachsene, die das Alter ist unbekannt, das ist auch nicht wichtig, aber diese Erwachsene, die schaut auf sich selbst als Kind und auf ihr eigenes Erleben als Kind und erfindet sich auch als Kind. Und deswegen sind diese Auslassungen möglich, weil sie sich als Kind versucht nachzuspüren.
Genau, das ist also... Es sind ja ganz zuweilen verschachtelte Erinnerungen, es sind zuweilen erzählte Erinnerungen, also teilweise ist dem Kind klar, sie hat es erzählt bekommen, aber oft könnte es ja auch sein, dass das gar nicht so ist. Also Dinge, die sie als Erinnerungen da dem Leser und der Leserin präsentiert, also gar keine Erinnerungen sind, sondern dass sie es selber irgendwann mal erzählt bekommen hat. All das ist irgendwie...
Sie ist unzuverlässig.
Sie ist, ja, wie jede Erinnerung, nicht nur wie ein erinnerndes Kind. Und vermeintlich ist das ja assoziativ. Aber... Letztlich fängst du diese ganzen Erinnerungskreise, die sich da entwickeln, ja doch immer wieder sehr stark ein. Das ist fast wie so eine Art Meditationskreis, wo man dann auch wieder zum Anfang zurückkommt. Also oft kehrt man auch tatsächlich zum Anfang zurück, aber nicht zwingend. Also es ist kein Korsett, das da irgendwie ist. Aber wie ist das mit diesem Erinnern? Erinnert sich diese Erwachsene vielleicht auch ans Erinnern oder hat es damit, was hat eben auch diese letzte Konstruktion der Komposition eigentlich alle auf sich?
Also Erinnerung funktioniert ja stark über Emotionen und bestimmte Ereignisse können Emotionen auslösen oder zu einem Erinnern führen, obwohl sie nicht direkt verknüpft sind mit dem Ereignis, das irgendwann in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und so ist auch der Text gebaut. Es gibt Berührungspunkte, ProtagonistInnen tauchen auf, verschwinden wieder, kommen dann aber doch wieder. Es ist nicht linear, der Text ist nicht linear. Und weil eben die Verknüpfungen, also es hat eine innere Logik, der Text, assoziativ, ja, manchmal vielleicht auch assoziativ, da habe ich gar keine Schwierigkeiten damit, aber es ist nicht unbedingt das Wort, das den Bau dieses Textes beschreiben würde. Wäre nicht das Erste, das mir einfallen würde, sondern es gibt für mich einen Zusammenhalt, eine innere Logik, die eben über eine Emotionalität stattfindet.
Ja. Wäre das für dich auch im Grunde fast schon wie so eine Art Experiment? Also sagen, schauen wir doch mal, was passiert, wenn jemand sich erinnert, zu erinnern. Könnte man das vielleicht auch so, jetzt rein auch mal von der formalen Konstruktion des Romans irgendwie auch ein bisschen verstehen?
Ja, ich habe mich schon eingelassen auf etwas, von dem ich nicht wissen konnte, ob es sich einlösen wird am Ende. Für mich ist es reizvoller, eine Arbeitsweise zu erfinden, zu verfolgen, in der ich selbst überrascht werde, weil wüsste ich am Anfang schon, was es wird, würde mir, glaube ich, sehr schnell die Puste ausgehen. Und also von daher ist es durchaus auch irgendwie ein Experiment gewesen und eine Suche nach etwas, in dem ich mich selbst immer wieder überraschen kann.
Sprachlich fallen ja da ganz unterschiedliche Stile auf, in denen du schreibst, in denen gesprochen sich erinnert wird. Also zum Beispiel gibt es diesen schwerfälligen, dörflichen, oft repetitiven Stil. Und dann übersteigerst du den regelrecht, was man zwar auch aus diesem Sprachstil, diesem dialektalen Sprachstil, mit diesem invertierten Wiederholen, also der Satz wird gespiegelt vom Satzbau, im Grunde 1:1 wiederholt. Aber damit brichst du ja im Grunde diese Schwerfälligkeit und machst ihn zu was richtig Kunstvollem. Dann gibt's diesen Stil, der fast so klingt wie ein Sachbuch. Und das ist, aber dann auf einmal ist es dann kein objektives Sachbuch mehr, sondern man merkt eigentlich, so ein bisschen ein angeberisches Kind ist da eigentlich im Hintergrund, ja. Das ist alles so ein bisschen verfremdet, also kunstvoll im Sinne von auch künstlich verfremdet, ja. In der wörtlichen Rede gibt's fast nur harten Dialekt. Und richtig greifbar, also sagen, außer vielleicht diese wörtlichen Rede, aber was ist jetzt eigentlich zu, welche Sprachebene ist jetzt eigentlich zuständig für diese Erinnerungsebene? So richtig greifbar ist mir es zumindest nie geworden, was ich extrem spannend fand, weil es kippt ja dann mitunter auch in diese Sprachebenen, dass es auf einmal dann in diesen hochdeutschen Duktus vom Dialektalen reinkippt, ja. Was ist die Rolle dieser Sprachebene? Soll das auch durch die Sprache ungreifbar werden?
Ungreifbar nicht. Ich glaube eher das Gegenteil. Sprache definiert ja auch eine bestimmte Atmosphäre. Und das sind durchaus unterschiedliche Atmosphären. Klar, dieses neunmal kluge, altkluge, wenn sich da so ein pseudolexikalisches Wissen auftut, das ist eine Sache. So der kleine Professor, die kleine Professorin, das ist Angeberei, meintest du. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber auch eine sehr raue Oberflächenstruktur im Wirtshaus mit sehr viel Dialekt und auch mit einer rauen Umgangsform und auch mit einem etwas brachialeren Satzbau. Das ist was ganz anderes als die blumige Lebendigkeit, die in den Begegnungen bei den Begegnungen mit Luca stattfindet. Also die Sprache ist schon immer auch Mittel, um eine bestimmte Atmosphäre auch einzufangen.
Wobei das dabei ganz interessant eben auch zwischen Luca und der Erzählerin ist, Luca, erfährt man ja, kommt ja relativ spät nach Kärnten, ist mit Bosnisch offenkundig eigentlich aufgewachsen. Und es gibt schon diese Sprachgeschichte, die Erzählerin eignet sich ja durchaus auch ein bisschen Bosnisch an, aber von Verständigungsschwierigkeiten hören wir gar nicht, ne?
Nein, genau, wie das so ist mit Kindern. Also Kinder haben ja eine andere Art und Weise zu kommunizieren im Spiel. Also ich bin tatsächlich mit einem Jungen aufgewachsen aus Bosnien, der kein Wort Deutsch sprach. Und wir hatten keine Verständigungsschwierigkeiten. Wir haben im Wald unsere Spiele gespielt und unsere Püppchen gebastelt aus Kastanien und Zahnstochern und was weiß ich. Also es gab da keine, man hat ja immer ein Medium als Kind, über das man kommuniziert. Ob das jetzt die Puppe ist, ein Kleidungsstück oder eine Kastanie oder das Fangenspiel, dann ist es rein körperlich. Also man hat seine Möglichkeiten, sich zu verständigen und zu zeigen, was einem gefällt und was einem nicht gefällt. Und so ist es auch bei den beiden. Die haben eine andere Ebene miteinander.
Die Erzählerin, sie kann ja oder will in die ihr zugewiesene Mädchenrolle nicht rein. Es geht ja so weit, dass sie eigentlich auch nicht bei ihrem Namen geredet werden will, weil ihr das, da fühlt sie sich schon eingeengt und zwar in die Rolle. Ja. Atmosphärisch fand ich sehr deutlich, dass es sich um ein Bewusstsein ist, aus dem sich dann später mal ein lesbisches Bewusstsein entwickelt. Die Liebesgeschichte zwischen Luca und ihr ist zwar offenkundig kindlich, aber ja, das ist so, im schwulen Bereich gibt es diese schöne Formulierung von Grossmann, die vorschwule Phase, also die, im Grunde in einer vorlesbischen Phase sind die zwei und ist eigentlich alles klar für jemand, dem so etwas klar sein kann, was sich daraus eigentlich entwickelt hat. Wie ist das jetzt mit Außenseitertum und der einengenden Umgebung? Ist das da, das hat ja offenkundig auch viel miteinander zu tun, finde ich. Also je stärker die Einengung, umso manifester und klarer wird einem ja auch das Außenseitertum. Und wie siehst du das? Und dann, wir haben jetzt schon über ein paar auch sehr intellektuelle Muster in dem Buch gesprochen. Ist das für dich eigentlich auch jetzt mal sozusagen im Grunde das ganze Buch auch so etwas in einer Dimension wie ein literarischer Coming-of-Age-Roman? Und das ist jetzt wirklich nicht irgendwie vermarktungstechnisch gemeint, sondern Coming-of-Age ist ja meistens im Grunde im günstigsten Fall ein Jugendroman oder meistens ein Trivialroman. Aber wie oft entsteht ja große Kunst, wenn man diese Trivialmedien auflädt und mal richtig macht?
Genau. Also was die Beziehung der beiden anbelangt, sie natürlich beide haben mit Vorurteilen zu kämpfen. Beide fühlen sich missverstanden, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen natürlich. Also Luca spricht eben kein Deutsch, wird in der Schule nicht so behandelt wie die anderen, kann sich, wie man sich vorstellen kann, steht im Buch jetzt nicht so explizit, hat Schwierigkeiten, sich zu verständigen, eine Gruppe zu finden, die verbal funktioniert. Ist also, hat dann eine bestimmte Einsamkeit natürlich. Und bei der Ich-Erzählerin dürfte es genauso sein, wie du ja richtig gesagt hast. Es gibt eine Stelle im Buch, da schupft sie einen Schulkollegen weg, weil er sie fragt, wie sie heißt, und sie sich weigert, ihren Mädchennamen zu nennen. Und sie darf dann auch mal nicht mitspielen in bestimmten Gruppen, in bestimmten Situationen. Und so, genau, beide sind AußenseiterInnen, ganz klar. Inwiefern das jetzt die beiden zusammenschweißt und es diese AußenseiterInnen-Position braucht, um die beiden zueinander zu führen, das weiß ich nicht. Also das wird im Buch auch nicht erläutert. Und das würde mir auch jetzt zu weit gehen, das zu behaupten. Das denke ich nicht, dass das so ist. Aber es gibt eine Anziehung zwischen denen. Die ist faktisch, die ist da, die ist so steht in diesem Buch. Und genau, und was aber das Spannendere ist mit diesem AußenseiterInnentum, glaube ich, ist, dass die Ich-Erzählerin ist vielleicht nur in der Lage, diese Außenperspektive einzunehmen auf die Erwachsenenwelt, weil sie eben nicht so ganz Teil dieser Gesellschaft ist. Die Kinder der anderen, der Nachbarsleute, die spielen ja auch grausame Spiele, die ahmen eigentlich im Spiel auch ein Stück weit ihre Eltern, ihre gewaltvollen, brutalen Eltern nach. Und von all dem ist die Ich-Erzählerin nicht nur, die ist auch brutal und die ist auch kein Opfer wie ihres Außenseiterinnentums, aber sie ist einfach nicht so richtig Teil von dieser Gesellschaft. Und das ermöglicht ihr, glaube ich, eine andere Sicht auf die Dinge. Die ist nicht neutral, die ist sicher sehr subjektiv, aber ja, in dieser Subjektivität sucht sie nicht nach Zugehörigkeit zu diesen anderen Leuten. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für diese Ich-Erzählerin, dass die überhaupt überleben kann in diesem Korsett. Braucht es diese Erkenntnis, okay, gut, wenn ich eh anders bin, dann muss ich euch aber auch nicht gefallen und dann muss ich auch gar nicht zu euch gehören. Das gibt ja so eine Souveränität. Und die andere Frage war, hilf mir nochmal.
Coming of Age.
Genre, also ja, genau.
Aufarbeiten eines Genres. Ja.
Ich habe überhaupt kein Problem oder fremdle nicht mit dem Begriff Coming of Age, überhaupt nicht. Es gibt in diesem Buch auch diese Jugendgeschichte, es gibt so ein Erwachen, ein sexuelles Erwachen, ein lesbisches Erwachen. Ist vielleicht noch zu früh, genau wie du gesagt hast, das ist noch kein richtiges lesbisches Erwachen, sondern man hat es mit einem Mädchen zu tun, die erstmal spielt mit ihrer Identität. Aber die Anziehung Luca gegenüber und das Bewusstsein, das wird vielleicht gesellschaftlich nicht so toleriert in meiner Umgebung, das ist alles da. Also genau, es gibt da so einen Erweckungsmoment auf jeden Fall. Aber es dadurch, dass es sehr viele andere Geschichten gibt in diesem Buch und das nur ein Seitenstrang ist, würde ich sagen, ja, es ist auch ein Coming-of-Age-Text, aber es ist eben auch sehr viel anderes. Und Genau, und ja, also es ist eine literarische Arbeit. Und das
war ja auch mein Frageansatz, genau, weil das fände ich ja nun auch wirklich sozusagen das spannende Unternehmen, dass da im Grunde nicht unbedingt, dass da aufgeräumt wird und da mal ausgemistet wird in diesem Massengenre Coming of Age, sondern dass man ja mit diesem ja sehr für uns alle sehr wichtigen Thema, ne, dieser biografische Umbruch, den haben wir ja in irgendeiner Weise alle gemacht, dass man da im Grunde jetzt eben mal nicht auf der rührseligen und Jugendzuspruchebene umgeht, sondern eben auch auf der verarbeitenden Ebene und eben auch zum Beispiel alle Kussszenen, von denen es ja etliche gibt, ja, da ist es ja schon auch ein bisschen mehr, da schimmert ja auch die Erwachsene durch, die diese Küsse schon im Grunde merkt man, da spricht jemand, der von der Erotik des Kusses weiß und nicht von dem unschuldigen Kinderkuss.
Genau, sie sucht, also man spürt, dass diese Ich-Erzählerin das auch sucht. Und es gibt auch eine Wertung oder eine Moral, die von außen kommt, die da mit eingeschrieben ist und die das durchaus zum Problem macht für die Ich-Erzählerin. Mhm. Für Luca ist es entspannter. Und aber genau, ja, das ist auf jeden Fall, wie hört man da auch die Töne eines Reflexionsvermögens durch, dass ein Kind so nicht haben kann. Genau. Ja, und ich denke, also ich glaube, diese Coming-of-Age-Geschichten, also es kann eigentlich nicht genug davon geben, würde ich sagen. Und je mehr Formen es gibt, desto besser, würde ich denken. Und dass es auch in der Trivialliteratur dieses Thema viel behandelt wird, ist ja, da steckt ja auch eben drin, dass es einfach die Notwendigkeit gibt und die Leserinnenschaft gibt. Insofern finde ich das eigentlich eine schöne Sache, wenn mir gesagt wird, dass ich da was mitgenommen habe in mein Buch. Also ja.
Ja, und da bin ich auch schon jetzt bei der einen Frage, die ich meistens vermeide zu stellen, und ich stelle sie eigentlich auch gar nicht so sehr wegen dir, nämlich so eine Art Selbstverortung, sondern ich stelle es wegen dem Buch, weil es mich eigentlich wirklich stark interessiert. Mich hat dein Buch ja ganz stark, also vom Stil, auch so von der Verschachtelung, der sehr so an Johanna Bator erinnert, Wolkenfern, ist, finde ich, ganz ähnlich gebaut. Und was mich dann irgendwie bestärkt hat, dass ich musste ja dann doch auch ein paar Rezensionen lesen, dass ich dieses ganze Heimatding eigentlich, naja, irgendwo muss es halt spielen, ja, aber das eigentlich ist das gar nicht so ein Heimat. Die Heimat gibt's, das ist schon wahr, aber eigentlich ein Heimatroman, denke ich mir, nee, das ist eigentlich was anderes. Mir war dann doch wirklich dieses Erinnern und Erzählen wichtig, aber jetzt nur, um mal dieses Buch noch ein bisschen vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer griffiger dann nochmal abschließend zu machen, gibt's so eine Erzähltradition, in der du dich siehst, in der du dieses Buch siehst?
Ich glaube, dass das Buch sehr anders mit Erzählten selbst umgeht, als das die gängige Methode ist. Und deswegen, ich habe, wenn jemand Heimat- oder Anti-Heimat-Roman sagen möchte, dann sollst du,
es ist mir wirklich... Aber was ist der Erkenntnisgewinn?
Richtig, genau. Das ist genau der Punkt, um den es mir auch geht. Genau. Was habe ich davon? Es ist schön für Germanistinnen und Germanisten, wenn sie das dann einteilen können. Ja. Wissenschaft muss ja...
Nee, darum ist auch die Frage nicht gestellt, sondern es geht was weiß ich mehr um das Buch? Also insofern auch, woran hast du vielleicht gedacht? Oder was war dir mal wichtig? Also sagen, wo du hast... Das ist doch jetzt mal eine Sache, die man vielleicht noch besser machen kann.
Es ist tatsächlich, also worüber wir am Anfang gesprochen haben, also die Erzählweise, die eben die nonlineare Erzählweise, eine Erzählweise, die näher an dem ist, wie wir tatsächlich uns selbst erfinden, nämlich wir erfinden uns als Menschen in der Gegenwart über das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und das strukturieren wir die ganze Zeit um. Wenn ich hier sitze und einen Schwank aus meiner Vergangenheit erzähle und übermorgen mit meiner Mutter darüber spreche, wird es schon Unterschiede geben. Und diese Art und Weise der Identitätskonstruktion oder auch der einfach der Konstruktion von Gegenwart, das finde ich spannend, das interessiert mich. Und dafür habe ich jetzt keinen Begriff, aber das wäre irgendwie so eine Beschreibung von meinem Umgang und Interesse mit Text. So.
Julia, vielen Dank und wir freuen uns auf die Passagen aus dem Buch.
Ja, ich sage auch vielen Dank.
Zu Gast in Berggasse 8 ist heute Julia Joost. Wir hörten sie eben in einem Gespräch mit Veit Georg Schmidt. Es geht um den Debütroman, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Julia Joost schildert darin das Aufwachsen in einer archaischen Bergwelt zwischen Stammtisch und Beichtstuhl und wie man hier als querstehendes Kind überlebt und sich der vorgegebenen Ordnung widersetzt, dank einer zärtlichen Freundschaft und durch ein wildes, überbordendes Erzählen, das die Wirklichkeit besser macht, als sie ist. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus diesem Roman, gelesen von Julia Joost.
Ich werde jetzt eine gekürzte Version von der Einleitung, vom ersten Kapitel lesen und danach die Begegnung zwischen den zwei Mädchen, der Ich-Erzählerin und einem Mädchen, ein bisschen daraus vorlesen. Unweit von dem Tal drunten, das wir Schakaltal nennen und das somit nicht von Anfang an das Schakaltal gewesen war, sondern ganz anders geheißen hatte, ganz anders, steht der Gasthof Gratschbacher Hof meiner Eltern. Von dort, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht, sind es vielleicht 40 Kilometer zum Gratschbacher Hof. Vom gigantisch alpinen Hochstuhl, der anno dazumal wie heute für viele Einheimische das Ende der Welt markiert, gelangt man zum Flussufer der Drau. Der rabiat plätschernden Drau kann man stromaufwärts folgen. Erst kommt das Dörfchen Bruder Elend, in dem ein römisch-katholischer Bettelorden einer burlesken einheimischen Bauerstochter verfiel. Und dann die Brücke namens Jungfernsprung, wo sich seit jeher die Unglücklichen in den Freitod stürzen. Es folgt der Wörthersee, meeresgroß zu deiner Rechten, mit der verwitterten und morschen Seebühne aus Dunst, die im barschen Wind bis in alle Ewigkeit knattert und Stück für Stück bricht. Hör genau hin, und dir entgeht nicht der Kontrapunkt des klunzenden Klagens von Alpen und Adria, und wenn dein Gehör besonders gut ist, entdeckst du sogar noch ein paar nachhallende Textfetzen unvergesslicher Konzerte. Märchenprinz, stottert es da zum Beispiel aus einem längst vergangenen Jahr herauf. Bleib nicht stehen, fast ist es geschafft. Geh weiter, ins Innere des Landes hinein. Da sind Maisfelder, Kürbisse und Kohlrabi, je nach Jahreszeit, Wiesenblumen auf unbewirtschafteten Flächen und man sieht Jagdhunde im Dreisprung über den frisch gepflügten Acker einem Fasan nachsabbern. Dazwischen immer wieder Bäume, zuerst vereinzelt, dann vermehren sie sich und drängen zu einem maßlosen Schatten eng aneinander. Es ist nur noch Nadelwald. Hier bist du richtig. Geh ruhig tiefer hinein, immer dem Dunkeln nach und der Stille. Wird einem schon ganz bänglich, lichtet sich das Geäst und ein frei atmendes Grundstück zeigt sich, dessen Schönheit man sein ganzes Leben lang nie wieder vergessen wird. Nie wieder. Das ist es. Dieses Grundstück gehörte meinen Eltern. Und genau hier steht der Gasthof Gratschbacher Hof. Die Gratschbacher Gegend ist ein Wald ohne Augen. Ohne Sträucher und Äste, die sich hinter deinem Rücken rascheln, zusammenbiegen, um die Todesangst vorzubereiten, die sie gleich in dir auslösen werden. Einen sprechenden Wolf gibt es auch nicht, der dir geifernd dabei zusieht, wie du in ein Tellereisen jagst. Hinterlist und Bosheit sind, auf diese Fauna wie Flora bezogen, Kokolores, mit einem Wort meiner Mutter ausgedrückt. Der Gratschbacher Wald und die Felder, die Wiesen, der Teich sind eine ganz übliche Summe aus Pflanzen, Wasser und Tieren, die darin wohnen. Sonst nichts. Das ist alles, was es mit der Gratschbacher Gegend auf sich hat. Lukas Lieblingsspiel nennt sie Entdecken. Man schaut sich gegenseitig einfach an. Die Herausforderung ist allerdings, sich anschauen zu lassen, sagt Luca, ohne dass man sich vom Blick der anderen zu einem Verhalten verleiten lässt, ohne sich zu verstellen und darzustellen. Man hat die Aufgabe gelöst oder das Spiel gewonnen, wenn es in der Brust oder am ganzen Körper in mir kribbelt, zu kribbeln beginnt. Wir haben beide gewonnen, neulich. Lukas Vater Emir trägt gerade ein paar Schachteln mit Geschirr an ihr vorbei. Emir kam als sogenannter Gastarbeiter aus Bosnien zum Gradspacher Hof. Noch vor dem Bosnienkrieg kam er herauf, um Ordnung in den Forst unserer Familie zu bringen und in das meine Eltern überfordernde Dickicht unseres Besitzes. Emir ist ein drahtiger, großer 40-Jähriger mit zusammengewachsenen Brauen über dunklen Augen, die klug funkeln. Wenn sich der Polyglotte Emir mit meinem Vater auf Deutsch nicht ausreichend zu verständigen weiß, denn mein Vater spricht hauptsächlich sein wienerisches Kärntnerisch, wirft er ein paar italienische Wörter ein, um sich seiner Aufgaben zu vergewissern. Zum Arbeiten trägt er Jeanshosen und ein rot kariertes Hemd. Im Mundwinkel schaukelt meistens eine seiner selbst gedrehten Zigaretten. In mein Stammbuch, zu dem man in einer anderen Zeit Album Amicorum sagte, hat Emir eingetragen, dass er gerne Fußball spielt oder schaut und auch Ski, dass er verheiratet ist und eine Tochter in meinem Alter hat. Die Frau heißt Maja und die Tochter Luca. Dass er in Bosnien einen Bauernhof bewirtschaftete und gerne Maschinen repariert, steht da. Dass er den Schriftsteller Hamza Humo mag und dort, wo Platz für ein Foto ist, porträtierte er sich selbst als Esel mit langen Ohren, wie feixend Zigarette im Mund. 2 Jahre brauchte Emir, um in der oberen Etage des Gratschbacher Hofs den Flur links vom Wilderer Bild entlang 2 Gästezimmer miteinander zu verbinden und zu einer Wohnung auszubauen. Er dachte viel an Jugoslawien und über die kriegerische Situation in ganz Jugoslawien nach. Wenn er am Traktor saß oder Bäume pflanzte, beim Essen oder wenn er mir etwas schnitzte. Und eigentlich immer war er, anders als üblich, nachdenklich. Emir fasste den Entschluss, seine Familie nach Österreich zu holen und damit seine Gedanken an den Tod, die seit dem Franzi-Unglück in ihm gärten, versiegen zu lassen. Seine Mutter, seine Frau Maja und seine Tochter Luca sollten am Gratschbacher Hof leben und kärntnerisch werden. Die Einrichtung seiner kleinen Wohnung hatte er über die 2 Jahre zusammengespart. Wo das Bett seiner Tochter war, der obere Teil eines Stockbettes, brachte er eine Alftapete an. Unten sollte die Großmutter schlafen. Und dann war der Tag gekommen, an dem Emir mit dem Auto hinunterfuhr nach Bosnien, um seine Familie heraufzuholen. Während meine Eltern in Sorge mucksmäuschenstill auf seine Rückkehr warteten, mucksmäuschenstill. Im Sommer nach dem Slowenienkrieg fuhr los. Das Ganze könnte eine Woche gedauert haben, vielleicht aber auch 2. Mir kam es lange vor, aber nicht ewig. Denn eine Ewigkeit dauert so lange, wie ein Vogel braucht, um den Dobratsch zu einem Nichts abzubauen, indem er einmal im Jahr auf seinen Gipfel fliegt und mit dem Schnabel hinunterwetzt. So erklärte mir mein Vater eine Ewigkeit und so lange dauerte es nicht, denn der Dobratsch ist immer noch da, wo ich ihn, seit es mich gibt, weiß. Nach 1 oder vielleicht 2 Wochen war Emir zurück und brachte die ganze Familie Lobum mit. Die Großmutter Frau Lopo, die Mutter Maja Lopo und die Tochter Luca Lopo. Die alte Lopo mit ihrem am Nacken verknoteten Kopftuch lächelte und gab fröhlich ihre Zahnlücke preis. Mutter Maja Lopo drückte mich zur Begrüßung an ihren warmen und weichen Busen, den immer eine andere Kittelschürze mit Blumenmuster verbarg. Luca versteckte sich hinter der Kittelschürze, wochenlang. Sie war etwas größer als ich und von wesentlich talentierterer Körperstatur. Ihr langes und dickes Walnussholzhaar trug sie zu einem wilden Zopf gebunden oder ließ es im geraden Strich über die Schultern fallen. Luca trug Jeanshosen, die ihr bis zum Bauchnabel gingen, und T-Shirts in Pastellfarben. Ihre Haut sah der von Atreo ähnlich, ist mir beim Entdeckenspielen aufgefallen, wie die ihrer Großmutter, und dunkel war der Flaum über ihrer Oberlippe oder am Hals, den ich mit großem Neid betrachtete. Einige Wochen nach ihrer Ankunft schlich Luca hinter der geblümten Kittelschürze ihrer Maika hervor und hielt mir ihr angebissenes Tomatenbrot hin. Von da an waren wir Freunde. Und seitdem wetzte ich wie der Ewigkeitsvogel jede letzte Schulstunde nervös auf meinem Stuhl herum, das Klingeln eigentlich gar nicht mehr erwarten können, um endlich wieder mit Luca zu sein. Einmal nach einer heiligen Messe habe ich mit Luca eine Schleie aus unserem Teich gefangen. Die Schleie war, soweit ich mich erinnere, halb so groß wie ein Karpfen. Und weil wir sie nicht essen wollten, verfrachteten wir sie nach dem Fang vom Angelhaken in den Kescher und vom Kescher in einen Kübel. Dort zappelte sie. Wir wollten studieren, wie sie sich im geklorten Wasser bewegte, und trugen sie zum Swimmingpool. Unserem Nachschlagewerk mit dem Titel »Ein Fisch wird kommen« zufolge wirkt die Schleimhaut der Schleie antibakteriell und pilzhemmend, weswegen wir uns eine positive Auswirkung auf das Wassermilieu vorstellten. Als Maximalgewicht für Schleien sind 7,5 Kilogramm belegt, aber auch 10 wären denkbar. Unsere hatte vielleicht 2, was aber nicht bedeuten soll, dass die Schleien in unserem Teich der Verbuttung zum Opfer gefallen waren. Luca und ich gossen den Kübel mit Deichwasser und Schleie in den Pool, überkreuzten unsere Beine und blickten, beide mit Bleistift und Zettel in der Hand, auf das Tier, während 15 bis 20 Badegäste kreischend aus dem Becken flohen, als hätten sie den weißen Hai gesehen. Frau Langenhag aus Düsseldorf grunzte eher und röchelte behäbig zur Swimmingpoolleiter, während Herr Langenhag einen dumpfen Laut ausstoßend an den Beckenrand hechtete und sich mit einer Rolle seitwärts aus dem Wasser schraubte. Sofort streckte er der hochfrequent schwäbelnden Frau Wächter aus Neu-Ulm und ihrer Tochter mit dem Schwertfischgesicht seine Hände hin und zog die beiden, eine mit der linken, eine mit der rechten, aus dem Wasser. Luca und ich hingegen studierten nichts als den Fisch. Ein Seminar, das mein Bruder Johann mit dem Kescher im Handumdrehen beendete, obwohl ich mir gute Überlebenschancen für den Schlei ausrechnete. Denn wegen der Fähigkeit zur Hitze- oder Kältestarre können Schleien mit minimalem Sauerstoff auskommen. Soll ihr euch einmal ins Schwimmbecken schmeißen und nachher müsst ihr den ganzen Tag mit offenen Augen und offenem Mund drinnen tauchen? So die glücklicherweise rhetorisch gebliebene Frage meines Bruders, um uns das Drama des Schleinschicksals zu verdeutlichen. Johann brachte die Schleie zum Teich zurück, Luca und ich liefen in schuldbewusster Haltung 2 Meter hinter ihm her. Er legte den Fisch vorsichtig am Ufer ins Wasser, die Schleie machte 2 kräftige Flossenbewegungen und war so davon, wie wir erleichtert. Luca und ich schauten noch eine Weile auf die Teichoberfläche. Wir ließen kleine Steinchen übers Wasser gleiten und hofften, dass die Schleie überlebte. Nachdem sie jedenfalls auch nach längerem und ängstlichem Warten nicht bäuchlings auftauchte, zog Luca sich bis auf ihre pinke Badehose mit den Schleifen an den Seiten aus. Ich bin daraufhin verschwunden, um eine schwarze Radlerhose anzuziehen, die ich so weit unten trug, dass ein kleiner Hohlraum in meinem Schritt entstand, in dem ein Kinderpenis gut Platz gehabt hätte. So ging ich zurück zu Luca und zum Teich. Immer wieder habe ich die Wasseroberfläche nach der Schleie abgesucht, aber glücklicherweise blieb der Fisch unten. Der Teich war so groß, dass man ein New Yorker Parkhaus oder das Gebäude des Flughafens Tegel darin hätte versenken können, staunte ein Gast aus Berlin einmal. Den vorderen Teil, zur Straße hin, hatte der Stubenhof Opa Louis ausgehoben, den hinteren Teil ergänzten meine Eltern in den frühen 80ern. Dieser neuere Abschnitt war moorig. Und weil Moorpackungen in den 80er Jahren modern waren, badete meine Mutter ab und zu im Schlamm, den sie in der Badewanne mit Wasser verdünnte. Der vordere Bereich war mit Kieselsteinen ausgelegt und bestens zum Schwimmen geeignet. Schwimmende hatten ihn sich allerdings zu teilen mit Forellen, Schleien, angeblich mit einem Hecht, den ich nie zu Gesicht bekam, und mit jeder Menge Rotfedern, die ich zu meinem Leidwesen als passionierte Anglerin immer wieder zu Gesicht bekam und ständig am Haken hatte. Auf der Teichinsel spielten Luca und ich Piraten. Da man aber durch das besagte Moor warten musste, um zur Insel zu gelangen, kostete das Spiel Überwindung, denn das Moor war zumindest mir nie sehr geheuer, vor allem seitdem Johann mir erzählt hatte, dass dort Wasserratten wohnten, die nicht selten kleine Kinder wie uns anfallen würden. An jenem Tag waren wir kaltblütig genug und schwirbelten mit unseren moorigen Beinen auf der Insel herum. Wir erschreckten uns gegenseitig oder versuchten, die andere mit aller Kraft ins Wasser zu stoßen. Dann allerdings verschwand Luca plötzlich, reagierte auch auf mein immer ernster werdendes Rufen nicht, bis ich ihre Hand an meinem Arm spürte, die mich zu sich ins Schilf zog. Luca und ich standen voreinander, unser Spiel unterbrechend, und schauten uns an. Sie küsste meine Wange und prüfte mich danach erwartungsvoll. Dann küsste sie meinen Mund und ich lief so schnell ich konnte davon. Von der Insel ins Moor, über die Wiese ins Wohnhaus und versteckte mich in meinem Zimmer, Lukas sauer Ampfergeschmack von den Lippen leckend. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Luca würde mich strafen, wenn ihr Vater sie über mich aufklärte. Sie würde von ihm erfahren, dass ich kein vollständiger Junge sei und mich ihre Enttäuschung darüber spüren lassen, indem sie mich ignorierte und anderen Kindern erzählte, dass ich ein wahnsinniges Kind sei, ein gemeingefährliches. Und einen tollwütigen Emir sah ich vor mir, mich im Visier. Mein Herzmuskel pumpte mich mit Hochdruck. 2 Tage lang ging ich der gesamten Familie Lopo aus dem Weg. Ich dachte, jetzt wäre ich aufgeflogen. Mein Körper wäre jetzt aufgeflogen. Hörte ich Luca vor meinem Zimmerfenster irgendwas mit Bizikel rufen, zog ich meinen Vorhang zu. Klingelte sie, stopfte ich mir die Ohren mit Bienenwachs oder fesselte mich an einen Mast. Aber am 4. Tag forderte mich meine Mutter auf, hinauszugehen zu meiner Freundin, und mir blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Wir fuhren mit dem Bizikel zu einer Lichtung im Wald, auf der Borovnice wuchsen, und schlugen uns den Bauch damit voll. Mir war zuerst klamm in der Brust, doch als Luca mich wegen meiner blau gefärbten Lippen auslachte, beruhigte ich mich, dass sie mein Geheimnis nicht wusste, und konnte wieder atmen. Sie quetschte mir ein paar Schwarzbeeren oder Heidelbeeren, wie die Deutschen sagen, auf die Wange. Wir glucksten belustigt. Dann leckte sie den Gatsch von meinem Gesicht herunter und schnitt mit dem Schwarzbeerbrei auf der Zunge eine Grimasse, bevor sie mein Kichern mit einem erneuten Kuss stoppte. Ich stolperte einen Schritt zurück und landete auf dem Hintern, die sich mir annähernde Luca an den Schultern wegdrückend. Ich musste die Situation aufklären. Wollte ich nicht von Emir oder der ganzen Welt im Katzelteich ertränkt werden, musste ich meinen Körper herzeigen. Spucke sammelte sich in meiner Mundhöhle. Ich stellte mich vor Luca hin. »Mach irgendwas«, hörte ich meinen Geist innerlich trommeln. Luca schaute zu mir. Dann sagte sie etwas auf Bosnisch, das nur ganz dumpf bei mir ankam. Ich war, um ehrlich zu sein, etwas aus der Fassung geraten. Und über Lukas gleich eintretende Reaktion hatte ich ja sowieso keine Führung. Ich zog meine Hose hinunter, damit Luca endlich sehen konnte, dass ich der falsche Adressat ihrer Küsse war, bevor Emir oder irgendwer sonst es ihr verrieten. Aber Luca stand nur auf, zog seelenruhig lächelnd ihre eigene Hose hinunter und umarmte mich. Dann deutete sie zwischen ihre Beine und sagte, Djevojka. So verriet mich mein Körper zum 2. Mal. Auch durch sein Rotwerden verweigerte er mir die Treue. Mein Körper ist ein Wortbrecher, rief es in mir, hinter meinem toll kirschenrot gefärbten Schamgesicht. Wir zogen uns wieder an und radelten zurück zum Gratschbacher Hof. Djevojka bedeutet Mädchen. Lukas Wangen waren kerngesund rosa. Rosa ist die Farbe von Sonnenuntergängen oder vom Poloshirt des Leichtathletiktrainers meines Bruders Dimon Igwe. Nach dem Abendessen, bei dem mir flau war, brachte mich meine Mutter zu Bett. Sie nahm sich fast täglich die Zeit dafür. Unter allen Umständen nahm sie sich und mir die Zeit. Schließlich ging es um die Kontrolle meines Vaterunsers, ob es fehlerfrei und vollständig vor dem Herrgott heruntergerattert wurde. An jenem Abend erfand sie zudem eine kleine Geschichte über 2 Frösche, die ins Rahmfass gefallen waren und nicht mehr herauskamen, woraufhin der hyperaktive Frosch fuchsteufelswild mit den Beinen strampelte, sodass der Rahm überraschend zu Butter wurde und die beiden Frösche einfach aus dem Fass steigen konnten. Ich stellte mir Luca und mich als diese Frösche vor. Und wie wir vor Freude Flickflacksprünge auf der Wiese machten, nachdem wir dem Rahmfass entkommen waren. Darüber muss ich eingeschlafen sein. Auch im Traum kannte Luca mein Geheimnis. Vielleicht hatte sie sogar bosnische Wörter für mich, aber das war unwahrscheinlich. Ich träumte, dass Luca von einem Mann wusste, den ich eines Tages würde heiraten müssen, für den ich kochen und dem ich im Zweifelsfall nachgeben würde. Dass ich diesem Mann Kinder gebären würde, schwor Luca in meinem Traum, und Andreas, Carla, Volker und Ludwig pflichteten ihr bei. Augenblicklich wuchsen die Haare meines Traum-Ichs und fielen über die mit den Haaren mitgewachsenen Rundungen meines Körpers, über den weichen, rund abstehenden Busen und vorbei an der Taille über einen runden Hintern. So gehöre es sich, hörte ich Luca im Traum zu mir sagen. Gegen 3 Uhr früh wachte ich auf. Ich hatte ins Bett gepinkelt. Kurz darauf wurde klar, dass Emir nichts von der Angelegenheit zwischen seiner Tochter und mir wusste. Sonst hätte er wohl kaum ein Jagdgewehr für mich geschnitzt. Emir schnitzte ein Jagdgewehr für mich und erzählte mir währenddessen eine Episode der Fortsetzungsgeschichte um den dauerbetrunkenen Bauern und seinen Rauhaardackel. Äußerst stolz nahm ich mein neues Gewehr nach der Bauernepisode an mich. Es war das letzte Spielzeug, das ich je von ihm erhielt. Denn seit Lukas Ankunft schnitzte Emir, wenn überhaupt, für seine Tochter, aber nicht mehr für mich. Mit dem geschulterten Gewehr suchte ich nach Luca, aber ich fand sie nicht. Nach der Schneckentechnik suchte ich, ging also schneckenhausförmig vom Waldrand aus bis zum Gasthaus gegen den Uhrzeigersinn. Mit dem Finger am Abzug lief ich am verödeten Waldhaus vorbei zum Teich und von dort zum Tennisplatz. Vom Tennisplatz latschte ich zum Schuppen, den Thomas für unsere Urlaubenden zum Diskoschuppen umgebaut hatte. Der Diskoschuppen stand hinter dem Gasthaus gegenüber vom Lieferanteneingang und neben dem Schwimmbecken. Ich schaute durch einen Spalt hinein auf das Poster mit dem Strohhalm in der Erdbeere und auf die Wand mit den aufgeklebten leeren Zigarettenschachteln. Jemand hatte einmal zu mir gesagt, wer 10.000 leere Marlboro-Schachteln an das Tabakunternehmen sende, bekomme einen Rollstuhl von ihnen geschenkt. Ich hätte sehr gerne Marlboro-rauchende Eltern gehabt, um einen Rollstuhl zu ergattern, mit dem ich so schön hätte Berge hinunterfahren können. Aber mein Vater rauchte HB. Auch hier fand ich Luca nicht. Ich ging am Schwimmbecken vorbei, hinter unser Wohnhaus. An der Pfettendachgarage ging ich vorbei, die im Winter immer zum Stockschießen vereist wurde, und landete am Spielplatz. Ich setzte mich auf das blaue Klettergerüst und überlegte, wo ich noch suchen könnte. Carla, Andreas, Ludwig und ich drehten das blaue Klettergerüst oft um und benutzten es als U-förmige Wippe. Wenn wir zu wild darauf schaukelten, konnte es passieren, dass eine Gefährtin 25 Meter im weiten Bogen über das schwingende Gerüst katapultiert wurde und in der Baumkrone unseres sogenannten Siebenwipflers, der 40 Meter hohen Fichte, landete. Oder dass die Finger, die sich an der obersten Sprosse festklammerten, zwischen dem Metall und der Erde eingequetscht wurden. Aber dieses Umfunktionieren des Spielgeräts diente in erster Linie einem höheren Zweck, dem Fischfang in unserem Teich. Denn wegen des Drucks, der durch das Wippen auf ihn ausgeübt wurde, kamen die Regenwürmer aus dem Boden und ich brauchte sie nur noch einzusammeln und als Köder auf die Fische anzusetzen. In der Baumkrone des Siebenwipflers entdeckte ich Luca allerdings ebenso wenig. Ich beschloss nun, in Richtung Süden zum Nachbarsbauer Fockenhocker zu gehen, um weiter nach ihr zu suchen. Dort traf ich zuerst den Dackel, mit dem ich ein paar Stunden Stöckchenwerfen spielte. Ich warf einen Stock und wedelte ihn dabei aufgeregt an. Der Hund schaute zuerst mich, dann den Flug des Stockes, dann wieder mich an und ließ sich an Ort und Stelle auf den Boden fallen. Zeichen für mich, dem Stock nachzulaufen und ihn zu apportieren. Dieses Szenario wiederholten wir, bis ich schlussendlich genug hatte. Müde ging ich zurück nach Hause und dort fand ich sie am Teich. Luca holt mit der Angelrute aus und im Schwung verheddert sich ein Rotkehlchen im Widerhaken. Die sich vom Rotkehlchen gewichtbiegende Angelrute peitscht über ihren Kopf hinweg auf den Teich, woraufhin der Vogel über das leicht angefrorene Wasser gleitet, wie auf Schlittschuhen. Und so wie der Vogel endlich zum Stehen kommt, sticht der Hecht, den ich noch nie zu Gesicht bekam, durch die Oberfläche heraus auf den Vogel zu und verschluckt ihn im dreibissigen Sprung, Rotkehlchenblut an seinen Zahnstocherzähnen verteilend. Der Körper des Fisches stülpt sich aus. Um die Rotkehlchengröße stülpt er sich aus, zuerst am Kopf, dann am Rumpf, bevor der Fisch ins Wasser zurückplatscht, ozeanische Wellen verursachend. Nachdem Luca den Fisch erfolgreich an Land gezogen hat, röchelt der Hecht sich zu Tode und zappelt nur noch nervlich. Mit dem Schweizer Messer meines Bruders schneide ich ihm den Bauch auf und das Rotkehlchen flattert mit blutverschmierten Federn herum. Der Angelhaken hat sich schon von selbst aus seinem Gefieder gelöst. Hastig ist der Vogel und nach ein paar Flugübungen schafft er es. Er fliegt irrsinnig. Sein Rotkehlchengebein fliegt er in Richtung Waldhaus hinüber, in Richtung Schatten hinüber und ist weg. Mit diesem Bild im Kopf wache ich unterm Lastwagen auf und erinnere mich daran, dass wir, nachdem ich Luca am Deich gefunden hatte, Fangen spielten. Ich mochte es, mit Luca Fangen zu spielen, weil wir dabei nicht selten ins Raufen gerieten und beim Raufen nicht selten Küsse austauschten, zögerlich Küsse austauschten und uns umarmten. Diesmal allerdings hängte ich Luca ab, indem ich durch den Keller des Wohnhauses schlich und auf der anderen Seite durch das Kellerfenster wieder ins Freie kroch. Der Keller war dermaßen vollgestellt mit Besitz, dass nur eine Systemkundige in der Lage war, durch dieses Möbeldickicht hindurchzufinden. Zuunterst standen mehrere Truhen. Die schmuckvollste nannte Emir Bundeslade, weshalb ich die längste Zeit davon ausging, dass die Mutter irgendwelche göttlichen Gebote empfing und dass Gott in unserem zugeramschten Wohnhauskeller als Truhe gegenwärtig war. Luca hiefte sich auf die Bundeslade hinauf und verschaffte sich einen Überblick. Ihre Schuhe waren genauso groß wie die geschnitzte Cherub-Verzierung am Truhendeckel, auf dem sie stand. Und als würde das dem hochrangigen Gehilfen Gottes nicht gefallen, fing der Keller leicht zu beben an. Dabei schlug die Bundeslade mit den schwülstigen Schnitzereien im Dreivierteltakt an den Buffetschrank. Der Buffetschrank aus Bambusimitat im spätviktorianischen Stil mit floralen Mustern wie Kirchenfenster war ausgemustert worden, weil Gernot Pfandl einmal gesagt hatte, dass die heimischen Hölzer viel schöner seien als Bambus, dass das Heimische grundsätzlich immer das Schönere sei. Woraufhin der Schrank bei der Mutter ein Unbehagen auslöste und von Emir Bambusimitat-Buffet samt Unbehagen in den Keller verfrachtet werden musste. Luca versuchte sich jetzt zwischen Buffet und Bundeslade durchzuquetschen, aber egal wie tief sie ausatmete, um sich flach zu machen, bei keinem Anlauf passte sie durch. Mit den Beinen und Armen schon, aber Hintern und Kopf waren immer im Weg. Stumme Wuttränen weinend rempelte sie in alle Richtungen und stieß sich den Kopf am altdeutschen Sekretär, dessen gotisches Ornament einen Abdruck auf ihrer Stirn hinterließ. Mit letzter Kraft zwängte sie sich über eine andere Route zwischen dem Kolomoser Jugendstiltisch und einem Barockschränkchen hindurch und zwickte sich dabei zuerst den ganzen Fuß und nach längerem Rütteln nur noch den Hosenzipfel ein. Irgendwelche Teile hatten sich durch das Rütteln jedoch dermaßen verhakt, dass sie weder vor noch zurück konnte. Sie klammerte sich mit beiden Händen am Bauernschrank fest und zog so fest wie T-Rex. Davon löste sich ein Brett und schnalzte gegen ihre Wange. Vom Bauernschrank geohrfeigt, griff sie nach der Hochzeitstruhe, um ziehend ihr Hosenbein zu befreien, woraufhin ein goldener Kerzenleuchter von ganz oben herunterfiel und so im Truhendeckel stecken blieb, dass ihr rechtes Handgelenk gefesselt war. Das Hosenbein löste sich keinen Millimeter. Luca klemmte zwischen den Schränken. Sie klemmte im unüberschaubaren und teuflisch schweren Mobiliar meiner Mutter, zwischen den abgespielten Reservemöbeln meiner Eltern hing sie fest. Der Hausaltar mit den drei Spitzdächern, den mein Vater katholische Kuckucksuhr nannte, schlackerte dazu mit den Türen und Luca gruselte sich ein wenig vor seinem Innenleben, das ich jeden Moment hätte offenbaren können, wie sie mir später leise gestand. Während Luca sich zwischen den antiken Möbeln eingeklemmt wand und sich zu befreien versuchte, hörte ich sie pfeifen und unverständlich rufen. Aber ich rührte mich nicht. Ich blieb still, wie ein Fisch. Obwohl ich wollte, dass wir uns finden, blieb ich ein Fisch. Nach einer Weile hörte ich auch Emir, der seine Tochter suchte. Emir rief und rief, bis sich seine Stimme überschlug, seinen Kopf ängstlich zum Teich gedreht. Glücklicherweise konnte er Luca schnell ausfindig machen, sein eingekeiltes Kind. Er hatte alle Mühe, Luca zu bergen, alle Mühe, denn schließlich durften die Besitztümer meiner Mutter keinen Schaden nehmen, ganz abgesehen von dem Schaden, den Luca nicht nehmen sollte. Emir schnitt den eingezwickten Teil des Hosenbeins mit seinem Teppichmesser frei und hämmerte den Kerzenleuchter aus der Hochzeitstruhe heraus. Die befreite Luca schlang sich wie ein Koala-Baby um den Hals ihres Daters, auch müde wie ein Koala-Baby, und der Tater brachte sein erschöpftes Kind in den zweiten Stock des Gasthauses am Wilderer Gemälde vorbei in ihre Wohnung hinauf. Und weil mich Luca in einen Koala verwandelt nicht mehr suchte und auch sonst von niemandem eine Suchaktion zu erwarten war, ging ich irgendwann ungesucht zurück und wärmte mich von der Frühjahrskälte in der Gasthausspeisekammer auf einem Reissack sitzend auf. Das ereignete sich zu der Zeit, als Luca noch österreichisch Unterricht bekam. Sie musste einmal die Woche in Feldkirchen österreichisch lernen. In der Schule war sie eine Klasse über mir und hatte eine Lehrerin, die so angestrengt wie bemüht versuchte, nonverbal zu unterrichten. Soweit Informationen aus dieser höheren Klasse zu uns Jüngeren durchdrangen, stapelte die Lehrerin Lukas Mitschülerinnen und Mitschüler am Klassenboden, um Subtraktion und Addition zu verdeutlichen. Angeblich funktionierte diese Praxis so lange gut, bis der Elternteil eines Kindes zur Direktion pirschte und unmissverständlich darlegte, dass ihr Kind nicht mehr gestapelt werden möchte. Ab diesem Zeitpunkt musste Luca zur Lehrerin nach vorne und der Schulstoff wurde mit Lukas Fingern bebildert. Beim ersten Mal war die Lehrerin dermaßen von der Größe ihrer Hände überrascht, dass sie auflachte, Lukas Arm am Handgelenk ergriff und in die Höhe riss, während sie laut vor der Klasse verkündete, das sind sagenhaft kleine Hände, schaut alle her, bitte, das ist nicht normal. Die Klasse quiekte laut auf wie ein Ferkelstall. So kam der Report jedenfalls in unserer Klasse an. Weil Luca damals noch kein Österreichisch sprach, erfuhr sie erst ein Jahr später, dass die Lehrerin ihre Hände nicht mochte, sie für zu klein hielt. Als Luca das erfuhr, sprach sie die Lehrerin sofort an. »Frau Lehrerin, zu klein für was?« Die Lehrerin war verdutzt. »Sie haben einmal gesagt, meine Hände seien zu klein, aber zu klein für was?« Die Lehrerin zupfte sich stumm ihr zitronengelbes Blümchenkleid zurecht. Stumm ging sie an Luca vorbei, ließ Luca stehen. Kurz darauf lag ein Brief an Emir in unserer Post, eine Art Vorladung der Volksschule. Emir fuhr zum Treffen oder Prozess und die Frau Lehrerin schimpfte ihn langanhaltend wegen seines frechen Dirndls, wie sie sich ausgedrückt haben dürfte. Und dann erfand Luca das Spiel. Nachdem es ihr öfter passiert war, dass eine Person Anstoß an ihrem Aussehen, ihrer österreichischen oder ihrer bosnischen Sprache, ihrem Nachnamen oder ihrem Kleidungsstil nahm. Oder wenn jemand sie beschämen wollte, weil sie mit mir spielte und offen zeigte, dass sie mich mochte. Sie erfand das Spiel Entdecken als Ausgleichstraining, könnte man schlussfolgern. Wir schauen uns einfach nur an und wir sagen nichts. Wir dürfen nur schauen, wie unbeschriebene Tafeln. Wir sind die Welt vor dem Urknall.
Julia Jost gab uns Kostproben aus ihrem Debütroman, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht. Davor hat Veit-Georg Schmidt mit Julia Jost das Gespräch geführt. Haben Sie noch einen schönen Sonntag mit dem Programm von Radio Orange 94.0. Auf Wiederhören sagt Peter Supp.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.